Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938-6284.
Um 16 Uhr die Plattform Radio Free FM. Willkommen heute Nachmittag bei uns auf der 102,6. Wieder einmal gleiche Werte, gleiche Stelle und ja, ähnliches Programm, Plattform, offenen Zugang zum Radio. Heute Nachmittag sprechen wir über ein Thema, es nennt sich die Gokeria. Und die Gokeria kommt aus dem Umfeld ja, des Kunsthandwerks. Und darüber sprechen wir mit jemandem, der ja die Gokeria erschaffen hat, erdacht hat und auch gestaltet. Und das ist die Frau Annette Pfalz-Olitta. Frau Pfalz-Olitta, herzlich willkommen hier bei uns in der Plattform bei Radio Free FM. Schön, dass Sie da sind.
Hallo Herr Trost, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
Ja, bei Ihnen ist es Radio Premiere. Der ein oder andere Gast war immer schon das ein oder andere Mal da. Bei Ihnen ist es tatsächlich heute Radio Premiere. Und ja, wir sprechen eine Stunde über Ihr Kunsthandwerk, über alles das, was Sie so Schönes geschaffen haben und schaffen. Und ja, die Gokeria ist das eine, aber Sie machen auch andere spannende, schöne Sachen. Ja, im Übrigen, mein Name ist Michael Trost. Und ja, bevor wir aber einsteigen und über Gokeria und über Aktivitäten im Detail sprechen, würde ich sagen, wir machen es wie immer hier in der Plattform. Wir machen eine kurze Vorstellrunde, dass Sie einfach vielleicht den Hörern ganz kurz ein bisschen was zu sich erzählen, damit die Hörer auch wissen, wer ist denn eigentlich die Frau Pfalz-Olitta? Wer sitzt denn, steht denn heute bei mir eigentlich gegenüber hier im Studio?
Also, mein Name ist Annette Pfalz-Olitta und ich komme hier aus dem Landkreis Neu-Ulm, also bei Altenstadt, in einem schönen Dorf in Herrenstetten wohne ich. Und da habe ich auch mein Bauernhaus mit meiner Werkstatt. Ich bin gelernte Dekorateurin, zu meiner Zeit hieß es noch Schauwerbegestalterin. Das findet man jetzt unter dem Stichwort Visual Merchandiser. Also das Berufsbild hat sich jetzt etwas verändert, während jetzt der Zeit, als ich die Lehre gemacht habe und in Ulm hier meine Ausbildung absolviert habe, waren die ganzen Kaufhäuser richtig mit großen Teams bestückt, die Innendekorationen, Schaufenstergestaltung, das war noch irgendwie so ein Erlebnis und das war noch ein anderes Arbeiten, wie das jetzt vielleicht jetzt ist. Der Visual Merchandiser macht jetzt mehr auch Verkaufssteuerung, der ist mehr mit dem Verkauf verzahnt, während wir früher einfach mehr über diese, wie gesagt, Schaufenstergestaltung eben uns präsentiert haben, die Ware präsentiert haben, die dann auch hier von den ganzen Verkäufern eben schon vorbereitet wurde. Es gab viel, was von den Konzernen vorgegeben wurde. Also so das, was man sich unter einem Dekorateur früher vorgestellt hat, das war nicht immer so erfüllt, weil man immer gedacht hat, ja, da kann man aber wahnsinnig gestalten und da wird man so viel handwerklich Begabtes erschaffen. Und ja, das war so sehr unterschiedlich.
Das waren immer so die Menschen, die dann die Schaufenster nett gestaltet haben, mit dem Ziel, dass möglichst viele Menschen am Schaufenster stehen bleiben, sich daran erfreuen, vielleicht ein Produkt entdecken und nachher auch in den Markt dann reingehen. Also diejenigen, die dann, was weiß ich, die Puppen gestaltet haben, die dann dekoriert, also mit Kleidern zum Beispiel drinstehen oder irgendwelche, was weiß ich, wenn Kinder bei den Spielwarenläden die ganzen Sachen reingestellt haben, die dann irgendwo, was weiß ich, die Bären und die Puppen und die Autos und irgendwas einfach schön aufstellen, damit es einfach ein bisschen anziehend wirkt und ja, als Eye-Catcher. Ja,
ich würde sagen, das ist den Menschen immer noch gegeben. Also die Leute laufen immer noch gerne an Schaufenstern vorbei, aber es ist halt einfach nicht mehr so viel los. Es ist halt eher so jetzt mehr so ein verödeter Einheitsbrei, der sich hier irgendwie in den Städten ausbreitet und das ist eher ein bisschen schade. Also es gibt sehr viel inhabergeführte Geschäfte, die das vielleicht noch ein bisschen machen, aber die Schaufensterdekoration an sich, die hat sich schon sehr stark verändert. Also es wird nicht mehr so mit solchen Geldern gearbeitet und es gibt auch fast keine Schaufensterbuchsen mehr. Also diese ganzen Räume, die da geschaffen wurden, das hat man ja heute gar nicht mehr. Man hat dann viel große Displays und große Durchblicke. Also das wird auch viel von den Verkäuferinnen dann auch übernommen, dass sie vielleicht die Figuren an- und ausziehen. Also während jetzt so der große Schaukasten, das Schaufenster früher war, ist halt dann später bei mir der Guckkasten geworden. Ja. Vielleicht so.
Das, was Sie gerade beschreiben, diese Veränderung in Bezug auf die Inhalte, auch in dieser Branche, ist ja wahrscheinlich auch daher rührend, dass eben heute über Intranet, über Internet, über Social Media sehr viel auch Werbung und sehr viel eben ja auf einfach elektronischen, auf Online-Wege irgendwo möglich ist oder auch natürlich vielleicht sogar ja sonstige Formen der Werbung, was weiß ich, per Mail oder also alles, was so elektronisch heute möglich ist oder ja Flyer, die vielleicht irgendwo dann sogar auch verschickt werden, das ist natürlich dann nicht elektronisch, aber auf diesem Gebiet ist wahrscheinlich eben heute mehr Aktivität, also mehr quasi Vertriebsunterstützung, mehr quasi ja Funktion im Sinne von attraktiv machen, Produkte in nicht mehr ins Schaufenster stellen, sondern dem Publikum eben auf anderen Weg zu präsentieren, also online. Ja. Und ja, Flyer, Werbeflyer. Ich meine, wenn ich sehe, wie viel in der Post, im Briefkasten an Werbung ist.
Die Schnelllebigkeit hat sich natürlich dort auch gezeigt. Also wenn man denkt, wie die Schaufenster früher gestaltet wurden, da waren Holzplatten, die mussten aufwendig mit Molton bespannt werden, mit Lackfolie. Die hat man dann hier irgendwo beim Eggeling und Nelles hier irgendwo reingeschleppt. Und hier waren wirklich 15 Mann am Start, wo das ganze Kaufhaus hier auf Schuss gehalten haben. Da waren keine digitalen Plakate, das hat man wirklich alles selber gedruckt. Dann, da gab es eine Plakatmalerei und da hat man wirklich richtig händisch noch mit so riesengroßen Apparaten und großen Stempeln diese T-Shirt 15 Euro gedruckt oder so. Also ja. Das war jetzt so in diesen gängigen Kaufhäusern eben so der Fall und das gibt es ja jetzt heute. Ist ja alles viel einfacher natürlich jetzt und darum sind da auch viele Bereiche eben weggefallen oder eben haben sich verändert. Ich glaube, das ist einfach so, dass man so eine Veränderung einfach mitgehen muss.
Ne? Es ist auch so, dass zum einen eben über die andere Form der Information, wie wir es gerade angesprochen haben, online geht, zum anderen aber auch die Leute vielleicht schneller einfach durch die Stadt durchhetzen, mehr Rast und Ruhe los sind, also gar nicht mehr so oft an den Fenstern stehen bleiben, sondern vielleicht gezielt das, was sie haben wollen, irgendwo ansteuern und suchen und schon aus Werbung eben über diesen Weg, den wir gerade beschrieben haben, diese Kanäle, dann wissen, was sie suchen und gezielt reingehen, aber eben sich nicht mehr so sehr vor die Schaufenster stellen und in Muse dort einfach mal ja, erfreuen an dem, was dort ausgestellt ist. Das ist vielleicht auch so ein bisschen einfach die Hektik, die jeder irgendwo hat.
Ja, und doch ist es auch so, dass es diese Sonntage gibt, wo dann jeder mit seinem Eis in der Hand flaniert und doch irgendwann ein bisschen so was Schönes anschauen möchte. Und vielleicht das eine oder andere entdecken möchte oder so. Aber das hat sich einfach nochmal total verlagert. Also große Konzerne haben jetzt halt ihre Teams, die sie von A nach B schicken. Also da ist nichts mehr im Haus dann oder weniger. Also nur große Häuser, die sich das halt dann auch leisten können, sage ich jetzt mal.
Ja, wann hat sich denn das so begonnen zu wandeln? Ist das ja, relativ schnell innerhalb von wenigen Jahren, ab einer gewissen Zeit, zum Beispiel ab der Zeit, wo es dann vielleicht PCs und Computer, Personalcomputer gab, also 80er Jahre, oder ist das ein schleichender Übergang, wo man gar nicht genau sagen kann, ab hier und da hat sich das verändert?
Ja, ich würde schon sagen, so in den 90ern ist es dann so mit dem Erscheinen der PCs, ja, weil, also mit dem, dass man mehr digitalisiert, das hat sich einfach dann schleichend verändert.
Mhm. Oder wahrscheinlich beschleunigt dann eben ab zu, ja, 94, 95 mit dem Internet, stelle ich mir vor,
ja,
denke ich.
Ja, da war es dann bei mir auch schon so, dass ich dann so zweigleisig angefangen, nee, warten Sie mal, das stimmt gar nicht, da habe ich ja meine Kinder gekriegt.
Ja, also es hat auf jeden Fall in den Anfangszeiten, als Sie die Ausbildung gemacht haben, war es einfach von Inhalten dessen, was man erlernt und getan hat, noch anders als das, was man heute macht. Das heißt, wenn heute jemand so einen Beruf als Schauwerbegestalter erlernen möchte, der bekommt ganz andere Inhalte vermittelt oder die gibt es gar nicht mehr so oder wie ist das dann heute? Wenn jetzt jemand sagt, das will ich machen, das ist genau mein Job und dann...
Ja, also ich denke mal, dass ich das, dass das ein oder andere nicht mehr so ausgelebt werden kann. Das, was man so handwerklich jetzt früher einfach viel machen musste, weil es einfach vonnöten war, weil man das einfach so also mit Holz gearbeitet hat oder mit... Was angestrichen hat, was besprüht hat, sonst was, das muss man ja heute so in dem Sinn gar nicht mehr. Und ich denke, dass da auch nochmal mit der Digitalisierung einfach nochmal ganz andere Wege da sind. Also vor allem, weil das mit dem, also weil halt die Verkaufsförderung auch mehr im Vordergrund steht, wo man sagt, ja, dieses Produkt muss jetzt irgendwie jetzt im Vordergrund stehen. Da muss man schauen, wo das platziert und wie wird man das jetzt öfters darstellen, dass man vielleicht da mehr, weil vielleicht der Konzern mehr eingekauft hat, dass man das besser unter die Leute bringt und dass das dann propagiert wird, indem man das öfters ja an mehreren Stellen einfach zu sehen kriegt, wenn man da durchläuft, durch die Welt.
Ja, Sie haben sich dann irgendwann mal in Richtung Kunsthandwerk, dann wahrscheinlich aus dem Hobby nebenbei, mehr so mit Schwerpunkt in die Richtung weiterentwickelt? Oder wie ist es dann, ich meine, zu dem, was Sie heute kommen, was wir auch gleich noch im Detail besprechen, das heißt, den Schwerpunkt, dass sich das mehr von der weg von der ja, Werbegestaltung in irgendwelchen Läden hin zu Ihrer eigenen Kunsthandwerkswelt entwickelt hat, Wie kam es dann dazu?
Also ich muss dazu sagen, dass ich so in Anfang der 90er nochmal die Möglichkeit hatte, mit einer Kollegin zusammen in einem Modegeschäft zu arbeiten, wo wir wahnsinnig viel Freiheiten hatten und sehr, sehr viel gestaltet haben. Also da waren wir sehr, sehr kreativ. Wir haben so richtig die Türen in uns aufgestoßen. Wir haben die Schaufenster mit Sand ausgelegt. Wir haben Flamingos mit Teppichkleber beklebt mit Sand und richtig viel Aufwand betrieben. Und da ist, glaube ich, ein bisschen die Türe aufgegangen für das richtige Gestalten, was alles möglich ist. Und da waren auch ganz viele Felder, in denen man sich austoben konnte, wo man auch mit Material dann plötzlich zu tun hatte, das man vielleicht vorher ja gar nicht so nutzen musste. Also Drahtobjekte, wir haben große Eistüten gebaut auf 3 Meter und was weiß ich. Also wirklich richtig große Sachen gemacht. Und als ich da dann nicht mehr gearbeitet habe, da kamen dann meine Kinder und später war es dann so, dass ich gemerkt habe, es verschiebt sich ein bisschen. Die Schaufenstergestaltung hat sich ja eben verändert. Das heißt, für einen Konzern zu arbeiten, der mich durch ganz Süddeutschland schickt, das kam für mich nicht in Frage, weil ich eben für meine Kinder da sein musste. Und dann habe ich mich 2006 selbstständig gemacht. Und da ist eigentlich dann auch die Guckeria entstanden. Und für das, dass ich am Anfang eigentlich viel so probiert hatte, was man machen kann. Ich habe Schalen aus Sisal gebaut und kleine Bildchen. Und mich hat man eingeladen zu einer Ausstellung, weil ich diese Guckeria eben hatte. Und dann habe ich gesagt, also nur hier hinsitzen und zuschauen, wie die Leute sich freuen. Das ist jetzt irgendwie auch ein bisschen... Ja, dann kam der Hinweis, ja, dann mach doch was du verkaufen kannst. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann probiere ich was. Und da sind dann eben diese Schalen entstanden, diese Bilder. Und so habe ich mich Schritt für Schritt vorangetastet in diesem Bereich und habe mich einfach dann auch beworben an Kunsthandwerkermärkten. Und es war einfach eine Schule, durch die ich dann selber so gegangen bin. Und bis jetzt das Sortiment so ist, wie es jetzt ist.
Um sowas machen zu können, auch aus dem entnehme ich, was Sie gerade gesagt haben, mit Freiheiten in der Gestaltung, muss man doch, glaube ich, ein sehr kreativer Mensch sein, oder? Also es muss einem was einfallen, es muss einem künstlerisch irgendwie gegeben sein, irgendwie da ja einfach tolle Ideen zu haben, die nachher auch die Leute fasziniert. Also wenn jetzt jemand sowas machen wollte, dem partout nichts einfällt, ist es schwierig. Also insofern glaube ich, das ist schon eine wichtige Voraussetzung, Kreativität, ja, sich was Spannendes, Nettes, Schönes einfallen lassen zu können.
Ja, das ist richtig, aber da meine ich immer, da muss einfach irgendwie, entweder ist der Fluss da oder ist auch bei mir manchmal verstopft. Also da ist auch manchmal bei mir irgendwie Blockade. Das aber hat wahrscheinlich jeder, der im Kreativen arbeitet, weil man hat einfach mal einen richtig guten Lauf.
So ein Flow, sagt
und
man,
dann, glaube ich. Dann. Ja, und dann entstehen, weiß Gott, was für tolle Sachen. Und die gehen manchmal schon als erstes weg. Da ist doch Brenneisen dran. Also die Leute sind dann ganz, das will ich. Und manchmal hängt man manche Sachen halt ewig. Gell?
Ja, das heißt, es gibt Phasen, wo es einfach, ja, wo man kreativen Lauf hat und dann gibt es Phasen, wo es halt nicht so funktioniert und dann muss halt hoffen, dass man irgendwann einen guten Lauf hat und dann muss man schnell, was weiß ich, die Ideen zu Papier bringen oder in irgendeiner Weise dokumentieren, um sie dann für den Zeitpunkt, wenn man sie dann umsetzt, dann auch parat zu haben.
Ich glaube, dass es auch manchmal da sehr hilfreich ist, wenn man einfach dran bleibt. Ja. Wenn man einfach so sagt, egal für was es jetzt ist, ich mache einfach. Irgendwann kommt eine gute Stunde und meistens läuft es ja dann auch.
Mhm.
wieder.
Ja. Und was muss man denn handwerklich alles schon mitbringen? Ich meine, wir sprechen ja gleich über die schönen Sachen, die Sie machen, aber ich meine, das bedarf ja schon auch einer handwerklichen Befähigung, mit irgendwelchen Materialien umzugehen, auch vielleicht mit Sägen, mit Schweißen, mit Löten, mit ich weiß nicht, was man noch alles ungefähr vielleicht an Handwerklichem mitbringen muss. Also haben Sie eine kleine Werkstatt dann wahrscheinlich zu Hause und ja, irgendwann einen Handwerkerkurs oder irgendwas?
Also ich habe natürlich in meiner Ausbildung sehr viel erste Erfahrungen, was weiß ich, mit Bespannen und Beschriften und Besprühen, also mit Materialien überhaupt gehabt. Und das Wissen kommt natürlich mit der Zeit. Je mehr man in die Finger kriegt, desto besser wird man. Das Einzige, was ich jetzt nicht kann, ist natürlich schweißen. Tatsächlich. Und löten. Aber sonst kann ich schon ziemlich viel.
Habe ich so technisch, mechanisch und elektronisch wahrscheinlich gerade gedacht. Aber ich meine, so die Sachen, die man sieht, sind ja zumindest auch schon sehr einfach nach handwerklichem Geschick aus.
Ja,
und sehr viel Fingerfertigkeit, sage ich mal. So kleine Sachen, wie sie dann auch gestalten, dann einfach da das alles hinzubekommen. Also ich muss man schon auch ein bisschen Befähigung haben dazu.
Und die Erfahrung einfach auch, die einem dann natürlich jetzt später dann weiterhilft, wenn man weiß, oh Gott, die zwei Materialien gehen überhaupt nicht zusammen oder das brauchst du gar nicht erst probieren, das hast du vor 10 Jahren auch schon mal probiert oder so.
Ansonsten, weil Materialien, zum Beispiel was klebt wie aufeinander oder auch Farbgestaltung, grün, rot, geht nicht oder aber keine politische Aussage jetzt, was ich hier mit dem Rot. Ich meine natürlich Farbgebung im Sinne von, im Sinne jetzt einfach der, was verträgt sich auch aus dem Werbemittelbereich. Mhm. Also gibt es ja bestimmt auch irgendwo Dinge, die gut gehen und andere, die nicht so gut gehen. Da muss man auch ein bisschen wahrscheinlich wissen, was geht, welche Farben vertragen sich, was sieht positiv aus, was vielleicht irgendwo negativ kommt, nicht gut rüber irgendwie.
Ich glaube, da verlasse ich mich immer auch ein kleines bisschen auf mein Gespür. Manchmal sehe ich es auch an irgendwelchen Bildern, Gemüsezusammenstellungen, egal was. Es gibt einfach manchmal so einen kurzen Moment, wo ich verschiedene Farben miteinander sehe und denke, boah, das ist jetzt aber echt cool, die Aubergine in dem Grün oder so, das passt jetzt richtig toll. Und die Farbzusammenstellung von meinen Stäben, das hat natürlich auch eine Zeit gebraucht, bis die jetzt so diese Kombinationen haben, die sich jetzt auch an den Häusern ein bisschen angepassen, die hier jetzt auch, was jetzt halt auch gerade Trend ist und so. Ich bin zwar ein Gegner von Trendsachen, aber so in gewisser Weise müssen die Farben einfach gut miteinander sein. Und manche Farben, also Rot mag zum Beispiel einfach nicht so viel neben sich haben. Das ist einfach eine ganz eigenwillige Farbe.
Wobei es bei Farben ja auch so eine Psychologie gibt, glaube ich, irgendwie grün oder irgendwas wirkt beruhigend und rot, irgendwie macht aggressiv oder so, irgendwie sagt man, glaube ich. Also gibt es da ja auch eine Psychologie, die da vielleicht auch mit reinspielt in Bezug auf Wirkung von irgendwelchen Gegenständen. Also auf jeden Fall mit Erfahrung und mit viel eben schon auch, was Sie aus dem Beruf mitgebracht haben an Befähigung, kann man dann sowas machen. Haben Sie dann zu Hause auch so eine kleine Werkstatt? Irgendwie gibt es dann irgendwie so ein Atelier? Oder ist es mehr eine Handwerkstatt, eine Werkstatt mit Werkzeug, wo dann auch die Bohrmaschine drinsteht oder die Säge? Oder?
Ja, genau so kann man sich das vorstellen. Also ich habe eine dynamische Werkstatt, wo neben meinen Ausstellungsstücken einfach auch gearbeitet wird. Also ja. Und durch das, dass ich ja natürlich in meinem Beruf noch aktiv bin, habe ich eine schöne große Lagerräumlichkeit in unserem Stadel. Ich habe ja ein Bauernhaus. Und dieser Stadelteil, der beherbergt eben diese großen Objekte auch, die ich eben oft mal zur Schaufenstergestaltung halt auch hernehme und umverwandle, wie auch immer. Und manchmal braucht man halt Sachen, wo man manchmal nicht weiß, ob man sie jetzt braucht oder wann man sie braucht. Und plötzlich ist die Not da und sagt, das heißt, oh gut, dass ich das noch habe.
Das heißt, man sammelt mal alles, was irgendwie vielleicht verwendbar sein könnte. Und irgendwann nach 10 Jahren zieht man es mal raus und sagt, ja, oh, gehen oder auch nicht.
Da können Sie mal meinen Mann fragen, der sagt ihm, oh nee, bitte nicht schon wieder.
Das heißt, Sie haben eine gewisse Lagerhaltung von Ressourcen sozusagen, die Platz einnimmt.
Ja, das Schlimme ist, man kann ja so viel brauchen auch. Man kann auch so viel noch was machen. Also mir ist es natürlich auch wichtig, dass ich mit Materialien schafft, die vielleicht auch bei anderen nicht mehr gebraucht werden. Und jetzt, um sie umzufunktionieren, ihnen eine andere Form zu geben, ihnen einen anderen Nutzen zu geben. Und das finde ich eigentlich ganz wichtig, dieser Ressourcengedanke einfach auch, dass man nicht alles einfach nur wegschmeißt.
Mhm. Ja, das heißt, alles, was irgendwie vielleicht an Resten von irgendwas anderem übrig bleibt, kann man noch für so eine ja, so eine Gestaltung von so einer kleinen Miniatur, Guggeria,
zum Beispiel,
dann verwenden, weil das sind ja...
man kann schrecklich viel brauchen.
Ja, kleinere Stoffteile, die man vielleicht nur einsetzen kann, die eben nicht mehr für was Größeres reichen, ja, aber für was Kleineres. Und dann haben sie natürlich da so klein, aber fein und viel Auswahl.
Ja, ist manchmal natürlich auch hinderlich, gell? Aber ja, hin und wieder muss man sich auch von allem ein bisschen befreien und manches auch wieder freigeben, aber... Mhm. Ja.
Schön, wir spielen zwischendrin mal Musik, wie wir es immer tun. Wir haben hier drin liegen, der Titel heißt La Chambre Intérieure und die Sängerin, Kanadierin, heißt Mary Davidson. Haben wir das kürzlich auch in Alles im Stück mal gespielt, nicht den Titel, aber die Mary Davidson. Und wir sind zurück dann hier wieder bei der Plattform in 3 Minuten und 8 Sekunden.
Was wollte ich eigentlich vorher wissen?
Radio Free FM, die Plattform, wir sind schon wieder da. Wir haben gerade noch ein Foto gemacht. Ja, muss auch sein. Auf jeden Fall, in der Plattform geht es heute um Kunsthandwerk. Es geht um die Guggeria oder beziehungsweise verschiedene kleine, ja, Schaukästen, die sich Guggeria nennen. Und da haben wir gerade auch ein nettes Bildchen gemacht, denn leider, ihr liebe Hörer, könnt das jetzt natürlich so nicht sehen, was Nettes hier bei mir oder gegenüber hier von mir auf dem Pult steht. Aber wir können vielleicht mal kurz von Ihnen, Frau Pfalz-Olita, die Website sagen, dann können die Hörer, die nebenbei einfach mal sich ein Bild von dem, über was wir sprechen, machen wollen, einfach gerne mal auf ihre Website schon hineinsurfen und mal gucken. Vielleicht sagen sie einfach mal kurz, wo man dann auch das, was wir hier gerade besprechen, angucken kann.
Also man kann das finden unter www.guggeria.de. Mhm. Oder www.schauwerbekunst.de.
Ja, und da gibt es dann unter anderem das Menü Guggeria und da kann man dann, genau, auch das ein oder andere Objekt sehen. Und 3 oder 4, glaube ich, haben wir hier sogar im Studio, habe ich gerade angucken dürfen. Das sind ganz wunderschöne kleine Objekte, kunstgestaltete Objekte. Und dann wollen wir doch jetzt einfach mal für alle Hörer, die sich jetzt noch nicht so richtig vorstellen können, ein bisschen was zu Guggeria sagen überhaupt, wie sie auf die Idee gekommen sind. Ich sage mal, es sind einfach kleine Miniaturwelten, die sie erschaffen. Und dann sprechen wir doch einfach mal darüber, wie kam es denn dazu?
Ja, also begonnen hat das eigentlich noch, da war meine Tochter erst ein halbes Jahr, das war 96 oder 97. Und dann hat ein befreundetes Paar von uns geheiratet und ich sollte ein Geldgeschenk gestalten. Und während ich da überlegt habe, wie ich das wohl mache, stand auf meinem Tisch ein Schuhkarton. Und der hatte so ein Fingergriffloch. Und dann habe ich so gedacht, Mensch, das wäre doch eigentlich, da könnte ich doch das rein irgendwie. Und in Überlegen habe ich dann so reingeschaut und habe eigentlich dadurch den Guckkasten für mich gefunden. Und die wollten entweder eine Reise nach Ägypten oder einen Trockner. Und so habe ich das dann später auch dargestellt. Also ich habe die Pyramiden in einer Zeitung ausgeschnitten, habe dann die Landschaft innen reingeklebt, habe in der Mitte eine Oase gebaut und dann auch natürlich den Trockner reingestellt, der dann da noch mit drin war. Und da wusste ich schon, boah, also das ist ja so witzig, das muss ich unbedingt mal noch was draus machen.
Ja, das heißt, das war dann ein Schuhkarton, der zufällig da war, zufällig ein Guckloch hatte, was eigentlich ein Griff so von Transport war. Mhm. Und da ist die Idee dann entstanden. Wie lange ist das schon zurück? Ist das jetzt 10, 15, 20 Jahre her? Oder wann ist denn dieser erste Schaukasten, dieses erste Objekt dann entstanden?
Ja, eigentlich schon 23 Jahre her. Und 2006 war das dann, als ich mich an der Illertesser Gartenlust vorgestellt habe mit meinen Guckkästen. Die hatte ich dann auch hier in Ulm schon mal eingesetzt und habe gefragt, ob der Interesse besteht, ob man sowas vielleicht ausstellen könnte. Und dann bekam ich quasi einen Platz, wenn die ordentlich aussehen. Und dann haben mein Mann und ich rumgetüftelt, wie man das denn machen könnte. Und da haben wir dann diese Holzkuben entworfen, wo man hinten öffnen kann, damit man diese Schuhkartons einführen kann, die dann quasi zum Wechseln sind. Die haben einen Fuß und Sockel, die sich auseinanderbauen lassen, also die auch transportabel ist. Und es sind 10 Kästen entstanden. Und weil es damals eben in der Gartenlust so mit Thema Garten zu tun hatte, habe ich eben jeden Kasten mit einem Garten bestückt. Es gab dann diesen Irrgarten, es gab einen Wintergarten, es gab einen Bauerngarten, in dem die kleinen Bauern wachsen und viele andere Themen eben. Und da ist dann einfach jedes Jahr die Gukaria jetzt immer am Platz mit dabei gewesen. Mhm. Und immer zu dem passenden Thema, das die Gartenlust natürlich auch immer hat. Die hat immer ein Motto, um das zu umzusetzen. Habe ich dann immer neue Kästen gestaltet.
Da kam mir gerade sogar der Gedanke, da müssen Sie ganz viele Schuhe kaufen, um Schuhkästen zu bekommen, oder? Haben Sie inzwischen schon andere Kartons oder andere Objekte, ja, die man quasi als solches, als Schaukasten dann
ich baue sie selber.
Sie bauen sie
ich baue die
ja,
selber.
Sie bauen
sie
selber. Mhm. Also nicht bloß da einfach ein Pappdeckel, sondern es ist alles ein bisschen auch robuster, glaube ich.
Ja, beziehungsweise Holz. Ist es auch größenkonform. Mhm. Man kann es einfach dann immer gut austauschen und einfach, das ist jetzt inzwischen so groß geworden, dass ich 80 Innenleben habe und man kann dann natürlich inzwischen auch ganz, ganz viele verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten auch machen. Also in Form von einem Gedankenspiel zum Beispiel biete ich an, dass man in jedem Kasten etwas erraten muss zum Beispiel.
So wie ich es gerade durfte.
Ja, Sie dürfen auch raten, genau.
Wollen Hörer mal verraten, was da drin steht und dann fragen, ob die Hörer das erraten können. Wir beantworten es natürlich, weil die Hörer nicht direkt untersprechen können. Also ich habe gesehen eine Eule und die Eule sitzt vor einem Spiegel.
Das stimmt nicht ganz, weil die Eule wird über einen Spiegel zu einem Spiegel transportiert.
So war's, ja, genau.
Also das ist bei meinen Guckkästen immer so, dass man einmal um die Ecke denken muss. Mhm. Und das Schöne ist natürlich, dass die Guckeria, sage ich jetzt mal, eine anspruchsvolle Ausstellung ist für klein und groß. Man kann es natürlich sehr einfach gestalten, man kann es aber auch sehr, sehr nachdenklich gestalten. Ich war auch schon mal auf der Landesgartenschau mit meinen Guckkästen für Frauen helfen Frauen und das war dann nicht ganz so prickelndes Thema, was da dargestellt wurde. Da bin ich dann auch wirklich angeschrieben worden, wie ich mir erlauben kann, sowas denn.
Das heißt, es gibt, sagen wir, einfache Themen, es gibt nette Themen, aber es gibt auch nachdenkliche oder zum Nachdenken anregende Themen. Also es ist immer ganz unterschiedlich, je nach Bedarf, wo das einzusetzen ist. Aber im Prinzip gilt dieser oder so ein Kasten, der gefüllt wird, wenn er einmal bestückt ist, dann ist er fertig. Oder wird er auch mal wieder umgebaut? Kann es sein, wenn Sie jetzt einen Karton oder sagen wir ein Objekt, das, was wir gerade ansprechen, ich sag mal, es war der Eulenspiegel, den wir gerade gesehen haben, dass der Eulenspiegel wieder umgebaut wird oder wenn der Eulenspiegel einmal geschaffen ist, wird er bei Ihnen dokumentiert in der Liste, Kasten so und so viel, Nummer, was weiß ich, 25 ist Eulenspiegel, geschaffen im Jahr 2016 und das bleibt so, das Kunsthandwerk ist dann abgeschlossen, ist dann quasi released, wie man vielleicht dann sagen kann. Mhm. Oder kann es auch sein, Sie dann zwei Jahre später, den Vogel, also nicht den Vogel in dem Fall, die Eule, die da drin sitzt, von der anderen Landschaft wieder verwenden wollen und den dann rausnehmen und der findet sich dann, was weiß ich, im Kontext mit irgendwelchen anderen in einem Nest wieder und stellt irgendwas ganz anderes dar?
Dazu muss ich jetzt vielleicht so sagen, dass jetzt speziell der Eulenspiegel so bleiben wird, weil sich der nicht mehr... Also den muss ich jetzt nicht wirklich umgestalten. Es gibt aber viele von meinen Kästen, die dann vielleicht einen anderen Text bekommen, in einer anderen Art von Ausstellungen wieder auftauchen, um ein anderes Thema zu bedienen. Es gibt ja auch bestehende Ausstellungen, die ich gemacht habe über das Thema Wasser, über das Thema Bienen, über Nachhaltigkeit. Gibt's, letztes Jahr hatte ich zum Beispiel vom Humboldt eine Ausstellung kreiert, auch 10 Kästen, die eben über das Thema über das Leben vom Humboldt auch.
Alexander Humboldt,
Humboldt war ja dann letztes Jahr vorletztes Jahr, Entschuldigung, ich vergesse das Corona-Jahr. Das ist irgendwie schon ausgeblendet.
Das war abnormal, nicht ganz so in Bezug auf Ausstellung, ja.
Genau, also und was mir aber aufgefallen ist, es sind natürlich diese kurzen, knackigen Sachen, wo die Leute auch mögen und wo die auch dann kurz stehen bleiben. Diese referierenden Themen, die dann so länger textig sind, das ist zwar sehr, sehr schön, aber kommt auf die Veranstaltung drauf an, hat man halt nicht immer so viel Zeit dann dafür vielleicht. Mhm. Aber es wird schon gut frequentiert, muss ich sagen.
Ja. Und Sie haben aber wahrscheinlich dann schon auch irgendwo eine Übersicht sich gemacht, was wann wo wie entstanden sind. Wahrscheinlich auch die Beschreibung da dann zu, was im Material, oder?
Also ist so archivieren, das könnt ihr nur ein bisschen Luft nach oben. Nein, die sind alle beieinander, sie sind auch alle beschriftet und so, aber ich habe jetzt nicht aufgeschrieben, was wann, aber das weiß ich ja.
Also ja, wenn Sie mal irgendwann so eine Publikation als Buch oder so herausgeben oder dann alles genau chronisch
das wäre so.
Ja, sammelte Werke. Also ganz so genau nicht, aber im Prinzip, Sie wissen schon, was, wann, wie, wo und Sie wissen auch, welche handwerklichen Möglichkeiten oder Notwendigkeiten. Also im Prinzip, Sie können schon noch nachvollziehen, was wann, wo entstanden ist.
Ja, das auf jeden Fall.
Und jeder dieser Kurierkästen ist jetzt gleich groß, damit er austauschbar ist, habe ich verstanden. Das heißt, die sind alle, sagen wir einfach mal, wie groß die sind, damit die Hörer sich eine Vorstellung machen.
Wie ein DIN A4-Blatt ungefähr und in der Höhe ungefähr so 12 Zentimeter.
Mhm. Also es sind quasi die Maße von einem normalen Schuhkarton,
genau.
Aber es ist kein Schuhkarton.
Ich habe das einfach irgendwie so übernommen.
Ja.
Ich habe jetzt auch noch einen anderen Guckkasten, also ich habe jetzt auch noch ein Sondermodell gemacht, wo ein richtiges Haus dabei entstanden ist. Da hat man natürlich viel mehr Luft nach oben und das sind natürlich Sondermodelle, die ich auch baue.
Ja, gibt es auch Dinge, die Sie irgendwo reinsetzen, gekaufterweise, oder wird wirklich alles vom kleinsten Detail an selber gestaltet? Also wie viel Eigenfertigungstiefe ist sozusagen da drin?
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Das kommt immer auf das Thema drauf an. Also ich bediene mich ja gerne auch diesen Modelleisenbahnfiguren, weil die in der Proportion natürlich sehr gut harmonieren mit der Größe. Und ich arbeite aber auch viel mit Illustrierten und Papier. Ich funktioniere auch irgendwie ein Strohhalm zu einem Ofenrohr um oder sowas. Also das sind natürlich ganz normale Methoden, die man dann halt da...
Ja, ja. Mhm. Wenn Sie jetzt, wir hatten vorher gesagt, so eine kreative Phase hatten und dann irgendwo bei sich im Notizbuch stehen haben, Sie wollen jetzt ein Objekt, ich weiß nicht, was es dann sein kann, aber irgendwo wieder irgendwas Nettes schaffen, vielleicht bauen Sie mal Radio Free FM Studio zum Beispiel nach. Kommen wir mal gerade so als Idee, das wäre da auch noch eine Idee.
Ja, cool, ne?
Wie genau konzipieren Sie das? Malen Sie sich das vorher auf? Designen Sie es am Computer vor? Oder legen Sie es halt mal los, damit es sich ergibt, wie es gerade passt? Und nach dem Motto, oh, da ist noch ein Stöffle da, das können wir auch noch verwenden. Wird das dann dazu verwendet? Oder ist es mehr eine Ad-hoc und mehr eine Impulsiv-Entwicklung oder wirklich schon genau geplant, dass Sie vorbestellen, Material, Kleber, so und so genau wissen, Sie brauchen 5 Liter Kleber, Sie brauchen, was weiß ich, so und so viel Meter Stoff? Oder also wie genau und wie viel, also quasi spontan, wie viel ist genau detailliert vorbereitet? Also wie muss man sich das vorstellen?
Eigentlich gar nicht. Das entsteht eigentlich alles in dem ersten Blick, den man reinwirft. Und man muss natürlich dazu sagen, jeder Guckkasten hat seine Zeit. Der eine geht ganz schnell, weil die Idee so spontan ist und so schnell umsetzbar ist. Und beim anderen, da tüttelt man sich einen ab. Da ist es natürlich, wie oft man den hochnimmt und reinschaut und rum und um bewegt und so. Weil ich bin schon sehr detailversessen. Also ich mag schon, dass es irgendwie überall dann passt. Mhm. Aber durch das, dass es ja 10 Kästen sind bei mir in der Guckeria, habe ich natürlich verschiedene Darstellungsmöglichkeiten. Mhm. Also ein Thema oder halt, man kann was ganz grafisch machen, man kann was ganz verspielt machen, man kann es auch irgendwie nur mit einem Objekt machen. Das ist ganz unterschiedlich. Also ich fange an und sehe dann, was es braucht. Und dann gehe ich in meinen Fundus. Ich habe natürlich einen riesigen Fundus. Da findet sich halt meistens schon alles.
Mhm. Ja. Gibt es so einen Erfahrungswert, wie lange Sie dann quasi von der Idee bis zur Präsentation für so einen Guckkasten brauchen? Ich meine, arbeiten Sie dann täglich 8 Stunden am Stück oder nur mal so 20 Minuten, weil auch andere Themen dann anliegen? Oder wie muss man sich das von der Intensität des Tages hin eben im Sinne von gesamter Fertigungszeit, wie muss man sich das vorstellen?
Wenn man jetzt nur den Schuhkarton anguckt, der kann in einer Stunde fertig sein, da kann es aber auch 5 Stunden sein. Also weil man ja dann oft vielleicht nochmal überlegt, da muss das jetzt rein oder muss es nicht rein. Und je nachdem, wie hochwertig jetzt das Thema natürlich auch ist, was muss man... Ich muss ja manchmal mache ich auch ein Foto, dann verkleine ich das am PC, dann nehme ich das und tue das auf eine Buchbinderkarton aufziehen, dann schneide ich es mit dem Messer aus, dann kriegt es einen Stand und muss dann reingetüftelt werden oder so. Insofern, das ist sehr unterschiedlich, da kommt es wirklich auf das einzelne Thema drauf an.
Ja, Das heißt, es gibt in der Komplexität, in der Dauer ganz unterschiedlich. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass wahrscheinlich Eulenspiegel nicht ganz so aufwendig gewesen ist. Es ist ein Vogel, es ist ein Spiegel, es ist ein schwarzes Umfeld. Das heißt, das ist jetzt ein Objekt. Wie lange braucht man für sowas zum Beispiel dann?
Eine Stunde.
Eine Stunde,
wenn überhaupt.
Ah ja.
Aha. Ja, also wenn man dann weiß, wie man es macht.
Ja.
Es war so ein bisschen so ein Hin- und Herspielen. Ach, man könnte ja mit dem Spiegel und dann muss man rumprobieren. Ach, wenn das da ist, dann könnte der Spiegel von dort drüben den da rüberspiegeln und
das heißt, man muss aber auch immer berücksichtigen, dass die Perspektive nicht so, wie wir es jetzt bauen, von oben ist, sondern dass der Gucker nachher quasi durch das Guckloch guckt.
Genau.
Und dann natürlich diesen Ausschnitt, den dieses Loch bietet, freigibt und natürlich dann nicht nach links und die rechts in die Ecke gucken kann, sondern geradeaus durch das Guckloch und natürlich dann eben das, was dort im quasi in der Beobachtungslinie steht, dann sehen kann und nichts, was jetzt direkt rechts von links vom Guckloch ist, das würde er gar nicht sehen.
Ja. Entsprechend so arbeiten wir dann auch, dass man immer das Guckloch arbeitet. Was natürlich noch interessanter ist, wenn jetzt halt verschiedene Ebenen im Guckkasten da sind, dass es eine gewisse Tiefe nachher kriegt. Also der eine Guckkasten hat vielleicht mehr nur ein Element drin, weil er was anderes aussagen will und der andere will mehr mit der räumlichen Gestaltung arbeiten, indem man mehr, wie jetzt zum Beispiel, wenn Sie eine Gasse runtergucken und haben mehrere Häuser, an denen Sie vorbeischauen und da entsteht dann eine Tiefe, die man eben über das dann gestalten kann.
Und in Bezug auf Licht muss man sich wahrscheinlich natürlich auch überlegen, jetzt, also zum Beispiel der Eulenspiegel, nochmal bei dem zu bleiben, ist ja schwarz gehalten, das heißt, um das erkennen zu können, muss man Tageslicht haben, ne? Das heißt, da ist es dann wichtig, dass jetzt nicht zu dunkel ist, weil sonst sieht man wahrscheinlich hinten die Eule gar nicht sitzen.
Genau, die Holzkästen haben ja oben eine Plexischeibe, dass da genügend Licht reinkommt und das ist auch so die einzige Lichtquelle, wo es gibt. Man kann zum Beispiel das Handy abends drauflegen oder so, also sowas wäre schon möglich, aber sie ist schon eher für den Tag bestimmt und oder für helle Räume, wo man das dann aufstellt.
Aber sowas mit einschaltbaren Lämpchen oder so weit ist man
schon. Ja, habe ich auch schon gebaut.
Ja, neulich war was Schönes im Fernsehen über Miniaturausstellungen in Hamburg. Da war dann zum Beispiel auch sowas, jetzt machen wir mal das Licht aus und dann war da zum Beispiel so eine Welt nachgebildet, war faszinierend, es leuchtet und blinkt überall. Das kommt mir nur gerade in den Sinn, das sind ja auch Miniaturwelten, die sie gestalten. Vielleicht, dass dann irgendwas mal blinkt oder irgendwas.
Ja.
Also das ist vielleicht auch für die Zukunft.
Mit Licht auch schon gearbeitet. Aber das ist jetzt noch immer mit Batterie oder man müsste es halt dann mit so einer kleinen Solarzelle oder irgendwie sowas. Also da bin ich schon dran.
Bewegt sich denn auch mal was drin? Im Sinne von, dass
das habe ich auch schon gehabt.
Figuren oder irgendwas hin und her fährt, läuft, sich dreht oder wendet oder irgendwas?
Ich hatte mal einen Guckkasten, da ging es um das Thema Zufall. Also Zufall im Garten.
Ja.
Und da habe ich eine Holzkiste innen drin imitiert. Und wenn man draußen an dem Band gezogen hat, dann ist innen der Deckel von der Holzkiste aufgegangen. Mhm. Und da stand dann einfach zufallen lassen. Also so, das war eben das mit dem Zufall. Ich weiß, ich bring's nicht ganz zusammen, aber das ist zum Beispiel ein Kasten, wo ich dann auch immer wieder mal halt...
Aber wo gewisse Interaktivität möglich ist, dass der Zuschauer an der Stelle irgendwo ziehen, drehen oder irgend sowas kann und dann auch vielleicht in diesem Falle halt die Kiste aufklappt.
Die nächste Steigerung.
Ja, die entwickelt ja noch Kreatives. Also irgendwann steht da mal dabei, diese Idee wurde im Studio bei der Plattform bei Radio Free FM geboren.
Das wäre da auch mal. Wo ich Kastologie studiert habe.
Genau. Ich denke, wir spielen zwischendrin aber nochmal Musik. Ich glaube, das ist Moby. Dark Star steht hier auf dem Display. Ich glaube, das ist Moby, die Musik. Und sind zurück in 3 Minuten und 47. Hier ist Musik bei der Plattform.
Wir sind hier bei Radio Free FM in der Plattform. Und zu Gast heute ich, Annette Falzer-Litter.
Perfekt, genau, so hat es wunderbar geklappt. Ja, wir sprechen heute über die Guckeria, über kleine Miniaturwelten quasi in kleinen Kästen mit einem Guckloch. Und wir haben schon gesagt, da gibt es viele spannende Miniaturwelten, die bei Ihnen entstanden sind. Vielleicht so nochmal die Frage oder eigentlich der Hinweis, dass... was Sie gestalten, macht kein anderer, gell? Das ist wirklich in der Welt, glaube ich, einzigartig. Also
in der Welt weiß ich es nicht, aber hier im Umkreis bin sicherlich ich die Einzige, die das hier so anbietet.
Ja. Und insofern, wenn man das jetzt mal angucken möchte, wenn man jetzt also irgendwo mal einfach selber durchs Loch gucken möchte, dann gibt es sicherlich auch die Gelegenheit bei irgendwelchen Ausstellungen, Messen oder auch bei Ihnen irgendwo direkt dann irgendwo im Atelier oder wo kann man es überall sehen? Also außer im Internet, wo man natürlich indirekt nur über quasi online gucken kann, wenn man es also wirklich mal in einen Augenschein nehmen kann. Wo stellen Sie denn aus oder haben auch schon ausgestellt? Wo war schon irgendwo schon mal was im Einsatz?
Also die Guckeria war jetzt schon sehr viel unterwegs. Sie hat jetzt natürlich hier neu im Museumsfest ist sie schon ein paar Mal gewesen. Mhm. Die war auch bei Rapunzel in Legau, bei Rapunzel. Primavera.
Was ist Rapunzel?
Rapunzel ist Naturkost.
Naturkost,
die immer ein Weltfestival machen. Sie war in den Lindauer Gartentagen, sie war im Frühlingsfest in Isny, in den Bregenzer Gartentagen. Am Weihnachtsmarkt in Ulm war sie übrigens auch immer mit einem Kasten vertreten. Ein Guckloch gab es immer bei Argo, Mode und Mensch.
Okay.
Und im Moment ist es natürlich ein bisschen schwierig, weil die Guckeria ja jetzt auf Veranstaltungen natürlich angewiesen ist. Es wäre auch schön, wenn sie natürlich mal über ein Museum nochmal gemietet wird. Aber da jetzt im Moment sehr viele Veranstaltungen ausgefallen sind, ist auch sie oft zu Hause. Man kann sie bei mir steht ein Fester, ja, einer ist fest installiert jetzt, beim Staudengärtner Geismeier in Illertissen werden jetzt auch 4 Guckkästen installiert, die dann also dauerhaft dastehen. Und dann hoffe ich halt, dass bald die Veranstaltungen wieder losgehen und man sie beim einen oder anderen Fest vielleicht sehen kann. Das kann man aber dann auf meiner Homepage auch einsehen.
Ja, das heißt, Sie sagten, dass der zum Beispiel Fest an anderer Stelle irgendwas ausgestellt. Das heißt, die werden auch, wenn Interesse zum Beispiel von Kundenseite oder jemand das quasi in den Laden stellen will, können sie die auch verkaufen. Also wenn es so sein sollte oder werden die nur Zeit auf endliche oder endlos, Fragezeichen, Zeit vermietet oder...
Sowohl als auch. Wenn man das käuflich erwerben will, gibt es das bei mir natürlich auch.
Ja, wenn jemand das eben quasi für seinen Laden auch als Anziehungsobjekt oder irgendwie so haben möchte, das wäre schon auch möglich.
Was natürlich auch interessant ist, wenn man jetzt sagt, man tut sich einen Guckkasten in den Laden und lässt es von mir immer das Thema wechseln. Man kann dann so das Thema mieten und kann dann jeden Monat, sagen wir mal, gibt es einen neuen Kasten, passend zum Thema, das halt jetzt gerade da vielleicht für die Firma oder
zur Jahreszeit irgendwie irgendwas oder zur allgemeinen Stimmungslage oder zu irgendwelchen großen...
Ja, eben, auch immer ein bisschen mit dem Augenzwinkern. Also ich finde, ein bisschen Humor muss ja drin sein. Und von daher bin ich ja gut aufgestellt mit meiner 80 Kästen.
Wie viele Sachen sind denn derzeit schon in Planung? Also wie viele Kästen sind jetzt irgendwo noch, sagen wir, in der Ideenfundgrube drin? Gibt es da irgendwo so eine Anzahl, dass Sie wissen, die im nächsten halben Jahr, die 5, 6 Stück, die will ich machen? Oder...
Ja, es gibt tatsächlich noch ein paar, die ich mir vorgenommen habe, dass ich so Innenleben noch mache, aber da wird jetzt noch nichts verraten.
Okay, also es bleibt spannend. Und auf jeden Fall, Sie werden weiter an den Arbeiten und sich weiter spannende Projekte einfallen lassen. Und gibt es ja irgendwann mal, sagen wir mal, im Sinne von einfach irgendwann, ist der Platz endlich auch Schwierigkeiten oder ist das Haus schon so groß genug, dass Sie die noch unterbringen? Ich meine, irgendwo ist ja immer doch ein Kästchen, das immer dann noch dazukommt.
Und da findet man immer einen Platz.
Ansonsten müssen Sie anbauen oder ein zusätzliches irgendwo.
Nee, da fliegt dann was Altes raus.
Oder das, ich würde sagen, eine Garage oder irgendwas dazu mieten.
Nee, das reicht jetzt schon an Menge und da muss einfach mal was ausgetauscht werden oder so.
Ja, und also, dass Sie vielleicht technisch noch irgendwie was, also wie wir schon gesprochen haben, irgendwo dann weiterentwickeln, gibt es jetzt irgendwie schon auch konkrete Ideen und Planungen, irgendwo, dass die Komplexität, was, wir haben die Lämpchen gerade angesprochen, so irgendwas da.
Ich bin jetzt gerade an so OLED-Platten dran. Also ich bin noch nicht, das ist halt so die Sache. Im Moment ist der Guckkasten sehr stark für außen frequentiert natürlich gedacht. Und wenn man mit Elektrik arbeitet, dann muss das halt natürlich so gemacht werden, dass das nachher, sollte halt etwas ein Objekt für drinnen nachher sein. Deswegen, da bin ich jetzt noch dran eben, was man da machen kann. Es ist auch so, man darf auch nicht unterschätzen, es muss ja eine gewisse Haltbarkeit nachher haben. Wenn der Guckkasten für sich irgendwo steht, wo jeder dran kann, gibt es ja auch viele, die da sehr viel ausprobieren möchten. Und deswegen muss das dann natürlich schon so gemacht werden, dass da nicht alle Fürz was kaputt ist.
Naja, vor allem, es muss ja auch einfach ein bisschen einfach transportbefähigt sein. Also wenn es irgendwas was Feines für die Kranes drin ist, das bricht wahrscheinlich auch relativ schnell. Das heißt, Sie müssen ja auch dann wieder wahrscheinlich dann Wartung sozusagen machen.
Ja, betreiben. Kundendienst.
Ja,
genau.
Geht da öfter mal was defekt dann oder nicht so oft, oder?
Ja, manchmal ist es schon, die Hitze ist sehr anstrengend. Ja. Das Licht wird auch unterschätzt. Das bleicht auch oft mal was aus und so. Da gibt es schon so Schwachstellen, sage ich jetzt mal, an denen man noch ein bisschen... oder die sich nicht beheben lassen, weil ich will einfach nicht mit anderen Materialien auch so groß arbeiten. Das ist schon so richtig. Und wenn dann mal einer vergänglich ist, dann muss er halt erneuert werden. So ist es halt dann.
Ja. Gibt es jetzt irgendeinen Schaukasten, der Ihnen besonders gefällt? So eine Art Lieblingsschaukasten oder ein paar irgendwie? Oder man hat ja immer, wenn man irgendwie Künstler ständig tätig, so eine Art, ja, das ist mir besonders gut gelungen, irgendwie sowas.
Schwierig, da habe ich so viele. Okay. Ich finde zum Beispiel auch die Zeitlupe so toll.
Ja?
Ja, wenn man so reinschaut, dann guckt man durch eine Lupe. Aha. Und hinten hat man dann das Wort Zeit. Mhm. Und dazu steht dann: alles, was wachsen will, braucht seine Zeit. Mhm. Manchmal schnell, wächst nie schnell, eher sogar sehr langsam. Mhm. In Zeitlupe eben. Mhm. Sowas finde ich zum Beispiel cool.
Ja, das heißt, ein bisschen denken muss man auch immer, so wie wir gerade auch vor den Eulenspiegel erklärt haben. Sie geben den Leuten immer irgendwo so einen Zettel in die Hand, der dann erstmal gelesen wird und dann wird geschaut.
Der Zettel ist immer an der Kokeria mit dran.
Der ist immer an der Kokeria
genau.
Dran.
Und ja. Man soll immer erst gucken und dann lesen. Mhm. Und sich so ein bisschen inspirieren lassen.
Ja, ja, genau, okay. Aha, sehr schön. Das heißt, an der Stelle wird auf jeden Fall noch das ein oder andere an spannenden neuen Guckkästen entstehen. Mhm. Und auf der Website kann man dann auch angekündigt, wenn was Neues irgendwo entstanden ist. Oder wie kriegt man das mit, wenn man sich auf das Thema interessiert und weiter irgendwo gucken möchte, was sie so
künstlerisch designen? Ich versuche eigentlich schon über Instagram oder über meine Homepage ein bisschen mehr nochmal zum Zeigen. Aber es ist natürlich auch ein bisschen schwierig, weil ich möchte natürlich auch nicht allzu viel verraten. Es ist dann ja auch schön, wenn man dann kommt. Also ich werde wahrscheinlich eine Gartenausstellung wieder machen und da möchte ich sie auch aufstellen und dann sieht man auch wieder neue Kästen.
Sehr schön. Sie machen aber nicht nur, vielleicht um das auch noch in die Sendung hier mit Blutz reinzunehmen, Sie machen nicht nur diese Guckeria-Kästen, sondern Sie machen ja auch noch andere Kunstgegenstände, Schalen habe ich gesehen oder solche Stäbe und Säulen. Vielleicht können wir dazu auch noch kurz was sagen, denn das ist ja auch noch ein Schaffenswerk von Ihnen.
Stimmt, der Segenstab, der ist auch aus meiner Hand, der ist eigentlich auch eher zufällig entstanden. Also ich bin einem Text über den Weg gelaufen und der hat mich so berührt und abgeholt, dass ich gedacht habe, was ist denn das? Und man hat mir dann gesagt, das ist der Haussegen, den sie von ihrem Pater zur Hochzeit bekommen haben. Und ich habe mir gedacht, scheiße, wieso habe ich sowas nicht Schönes? Gell? Und dann habe ich die Idee wieder ruhen lassen und irgendwann bin ich diesen Stäben begegnet und habe gedacht, Mann, da könnte ich es doch draufschreiben. Und habe so rumversucht und bin an der Landesgartenschau mit ein paar Sachen gewesen. Unter anderem diesen Stab bei mir zu Hause abgebaut, den ich für mich gemacht habe, um zu zeigen, was ich machen könnte. Und der war dann gleich, habe ich gleich ein paar Aufträge bekommen und so ist es dann entstanden. Und die Idee natürlich dann, den Segenstab zu nennen, kam auch ein bisschen später. Und diesen Haussegen wieder zu dieser Tradition wieder so ein bisschen nachzuhelfen, das hat sich eigentlich als ganz, ganz schön empfunden, entwickelt, weil sehr viele Leute das jetzt auch ganz schön finden, nachdem man früher eigentlich immer irgendwas für das Haus hatte, entweder Balken beschnitzt oder gestickte Bilder oder sowas, die jetzt nicht mehr so zeitgemäß sind, da finde ich, habe ich mir gedacht, kann man doch vielleicht ein bisschen gegenwirken und was ein bisschen modernisieren. Mhm. Und mit dem arbeite ich eben gerade. Mhm.
Ja, und dann gibt es ja auch noch zur Geburt irgendwie einen Geburtsstäbe, habe ich verstanden.
Da kam dann irgendwann eine Freundin und hat gemeint, ja, du machst doch so Segenstäbe, hast du nicht auch was für Kinder? Na, ich sage, okay, da muss ich mir erst was ausdenken. Und dann habe ich eben diesen Geburtsstab entworfen. Und habe mir gedacht, da müssen 12 Wünsche drauf, die das Kind begleiten dürfen fürs Leben. Und dann gibt es so eine Art Eingangstext und der Geburtsstab wird dann personalisiert mit Name, Datum, Uhrzeit, Größe, Gewicht. Und farblich gestalte ich den dann entweder nach dem Tiroler Zahlenrad oder nach dem, was die Menschen sich halt wünschen. Mhm. Und so ist die Idee, dass das Kind den vielleicht dann, wenn der mal irgendwann Kommunion hat oder so, dann kommt das Babyzeug eh alles in den Dachboden. Dann ist es eigentlich ganz schön, wenn man den Segenstab da mitten aufstellt, weil wenn das Kind dann später mal auszieht, dann entdeckt es den vielleicht wieder neu.
Wie groß ist sowas, so ein Objekt dann?
Also der Segenstab, der Geburtsstab ist 1,50 und
1,50,
3,4 Zentimeter stark.
Ja.
Und der Segenstab ist 2,25 Meter und ist 7,8 Zentimeter stark.
Das ist ja riesengroß.
Ja, den können Sie so auch vor die Eingangstür hängen. Oder mit einer Bodenhülse in den Garten stecken.
Ja.
Sind dreimal lackiert, also sind schon auch wetterfest.
Mhm. Das heißt, das sind aber jetzt in dem Sinne jetzt nicht so vergleichbar wie die Kukrea, keine solchen Ausstellungsstücke und Gegenstände, sondern es ist etwas, was sie dann individuell für Leute einfach machen, dass sie es für zu Hause haben, sich dran erfreuen oder jemanden dann auch schenken. Das sind jetzt nicht so die Kunst im Sinne von Kunsthandwerk Ausstellungsstücke, das ist es nicht, sondern es ist eben ja für persönliche so eine Erfreuung.
Die verkaufe ich schon.
Ja, ja,
also genau. Die werden
also
individuell aber angefertigt.
So, ja.
Also die großen Stäbe, da habe ich meistens immer schon ein paar auf Lager.
Ja.
Und die kleinen, die werden aber individuell angefertigt.
Ja, also ein bisschen anders, weil ich sage ja, die Kukeria ist ganz eben genau, eine Ausstellung. Ja. Das geht hier, das geht dorthin. Das ist dann eben einfach wo ein breites Publikum quasi den Zugang hat, während das andere ist eben auf eine Person zugeschnitten, ein individuelles Geschenk, sagen wir einfach mal so.
Und wenn jetzt jemand keinen Platz für einen Stab hat, dann gibt es das auch in Form von einem Bild bei mir. Also ich schreibe das dann auf Plexischeibe und arbeite es mit Holz zusammen.
Und Schalen gestalten Sie auch noch im Sinne dann auch mehr für häuslichen Gebrauch oder auch als Ausstellungsstück?
Das sind schon Ausstellungsstücke auch. Das werden aus Pappmaché arbeite ich da. Mit Sisal habe ich angefangen, aber die Pappmaché-Schalen, die gefallen, also die sind schon so jetzt gerade das, was ich im Moment mache.
Ja. Pappmaché, ist das stabil genug tatsächlich?
Ja. Also es ist nichts für draußen, würde ich sagen, aber es ist ein schönes Objekt für innen. Also gerade arbeite ich so, dass es halt mehr in der Naturfarbe bleibt und innen dann mit Perlmuttfarbe. Dann hat das, ich arbeite da viel mit meinen Fingern, also ich habe wenig Hilfsmittel.
Ja.
Ich versuche alles so mit die Formen und die Abschlüsse und alles, die Löcher und was weiß ich was, versuche ich halt nur mit den Fingern zu machen. So.
Von der Zeit ist, kann man nicht so sagen, was ist das Aufwendigste? Also die meiste Zeit Ihres Tages brauchen Sie dann verwenden Sie für Kukeria oder für die anderen Gegenstände oder wie ist das?
Gemischt.
Gemischt.
Gemischt. Also Kukeria ist jetzt nicht ganz so ein großer Teil, weil das jetzt im Moment nicht so rolliert, aber die anderen Gegenstände, da bin ich eigentlich jeden Tag beschäftigt, ja. Und dann habe ich natürlich auch noch meine Schaufenster, die ich mache.
Ja.
Hier in Ulm und überall. Und dann reicht es eigentlich auch.
Gibt es da ein einfaches Mittel, dass die Zuhörer erkennen, welches von Ihnen gestaltet ist? Also wir sagen jetzt nicht wo und wie und was, aber gibt es irgendwelche Stilelemente, die eindeutig dann irgendwo auf Sie hinweisen? Oder das schwierig?
Inzwischen ein bisschen schwieriger
geworden. Aber abgesehen, glaube ich, da gibt es ja dann sehr enge Vorgaben seitens der Auftraggeber.
Ja.
Das heißt, so die künstlerischen Freiheiten sind daher wahrscheinlich nicht ganz so.
Ja. Im einen oder anderen Fenster kann man es vielleicht erkennen, wenn das selber gemacht ist. Oder die Außenbereich wird speziell gestaltet. Genau.
Gibt es sonst irgendwie Pläne so für die nächsten Jahre, Spannendes irgendwie oder Ideen noch, die Sie auch noch irgendwie haben, verfolgen?
Oh, da gibt es bestimmt einen ganzen Haufen. Ich hoffe jetzt einfach, dass sie dieses Jahr noch ein paar Mal auf den Markt gehen kann.
Ach so, Kunsthandwerksmarkt.
Genau, dass da nochmal was stattfindet. Ja, der ist schon auf 22 verschoben.
Oh ja.
Aber vielleicht gibt es ja im Juli oder im August. Also das kann man dann aber alles auch auf meiner Homepage sehen, wenn ich irgendwo dann wirklich wo bin.
Sehr schön. Gut. Dann denke ich, haben wir es soweit. Dann glaube ich, haben wir eine sehr interessante, spannende Stunde heute gehabt. Und wie gesagt, gerne alle online mal gucken, was Sie so Spannendes machen. Also wie gesagt, ich hatte die Ehre, im Studio 4 Guckkästen anschauen zu dürfen. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich, dass Sie heute bei mir gewesen sind. Und ja, damit sind wir an der Plattform auch schon wieder durch. Mein Name ist Michael Trost. Das Thema war heute, sagen Sie mal kurz Thema.
Die Guckeria.
Genau. Und Sie waren, sagen Sie mal Ihren Namen.
Annette Falzer-Litta.
Genau.
Und ich bedanke mich auch ganz herzlich, dass ich da sein durfte.
Wir bedanken uns.
Eine Freude.
Wir danken, dass Sie da waren. Wir sagen Tschüss, vielen Dank. Um 17 Uhr geht es hier weiter mit Wetschup. Bleibt dran, schaltet auch, bleibt ja rein, schaltet wieder ein. Nächste Woche hier ist dann wieder die Plattform wie immer 16 bis 17 Uhr. Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt es zum Nachhören auf freefm.de/Programm/Plattform.